Vielen Dank, Jesus, dass du uns festhältst in deinem Arm und dass es keinen schöneren Ort gibt auf dieser Welt, als in deinem Arm zu sein. Und wenn wir das Gefühl haben, wir fallen und fallen und fallen nie tiefer als in deinen Arm. In deinen Händen sind wir geborgen und ich möchte dich bitten, dass du uns das heute Morgen wieder spüren lässt, wenn wir jetzt so zusammen sind und wenn wir auf dein Wort hören, dass wir spüren, wir sind in deinem Arm, wir sind von dir gehalten und du willst uns weiterbringen in diesem Leben. Gib uns Kraft aus deinem Wort und das, was jeder Einzelne braucht für die neue Woche. Wir danken dir dafür. Amen. Wie lange mag er wohl in seinem Betrieb schon angestellt sein? Er ist noch jung. Da hat man ja noch alle Chancen des Lebens praktisch vor sich. Er wusste um seine Chance. Eines Tages würde er das Zweigwerk übernehmen können. Er war prädestiniert für diese Aufgabe. Er war kompetent. Er war menschenfreundlich. Und dabei war er auch noch ein guter Leiter. Sein Vater, der leitet dieses Werk schon ganz viele Jahre. Und so war es eigentlich jedem klar, also nicht nur dem Sohn, sondern es war jedem klar, eines Tages wird er dieses Werk übernehmen. Doch, da gab es noch einen anderen Kandidaten. Einer, der dem Sohn in keiner Weise unterlegen war, ganz im Gegenteil. Auch dieser junge Mann hatte etwas auf dem Kasten und er hätte dieses Zweigwerk locker führen können, locker übernehmen können. Vielleicht sogar einen Tick besser als der Sohn. Natürlich wusste der Vater auch um diesen Mitarbeiter. Er war ja der Chef. Aber er mochte ihn nicht. Dieser Mitarbeiter, der hatte sich mit der Zeit so zum Liebling der ganzen Belegschaft gemacht, dass sogar der Vater ins Hintertreffen gekommen war. Jetzt, wie wird man so jemand los? Vielleicht mit dem habe ich mir so überlegt, was Putzkräfte mit Böden machen, die es zu reinigen gilt. Ich glaube, man nennt es Mobbing. Der Vater musste ja nur genügend psychischen Druck ausüben, und der Mitarbeiter würde eines Tages vielleicht von selbst gehen. Auch dann, wenn der Vorstand des Gesamtwerkes ihn für den Chefposten vorgesehen hatte. Und der Vater tat, was er sich vorgenommen hatte. Er übte mächtig Druck aus auf diesen jungen Mann. Was natürlich seinen Sohn diesem Leitungsposten langsam aber sicher immer näher brachte, klar. Es war nur noch eine Frage der Zeit. Dann konnte der Sohn den Chefsessel übernehmen. Da mache ich jetzt mal einen Schnitt. Wenn du der Sohn gewesen wärst, müsst ihr euch als Frauen halt jetzt auch mal versuchen, in so ein Männerhirn reinzudenken. Wenn du der Sohn gewesen wärst, der Sohn dieses Vaters, was hättest du an dessen Stelle jetzt gemacht? Muss niemand laut sagen, einfach nur nachdenken. Was hätte ich jetzt gemacht, um auf den Chefsessel zu kommen? Ich vermute mal, die meisten Menschen hätten dem Schicksal seinen Lauf gelassen. Zugeschaut, wie sich die Dinge so entwickeln, geht ja in die richtige Richtung, grundsätzlich. Kommt ja auch nicht alle Tage vor, dass man so viel Lohn erhält für seine Kompetenz, für seine Leiterqualität, für seine Menschenfreundlichkeit. Und dann hat es ja auch eine Menge Schweiß gekostet, in Richtung Chefsessel zu kommen. Zudem, wie es weitergegangen ist in dieser Geschichte, lese ich euch den authentischen Bericht von dem Vater, dem Sohn, dem Vorstand und dem Mitarbeiter. Wir finden diesen Bericht im Alten Testament der Bibel, und zwar im ersten Buch Samuel, Kapitel 23, die Verse 14 bis 18. Da geht es weiter. David aber blieb in der Wüste auf den Bergfesten. Und zwar blieb er im Gebirge in der Wüste Siv. Und Saul suchte ihn die ganze Zeit. Aber Gott gab ihn nicht in seine Hände. Und als David sah, dass Saul ausgezogen war, um ihm nach dem Leben zu trachten, blieb er in der Wüste Sif in Horesha. Da machte sich Jonathan, Sauls Sohn, auf und ging hin zu David nach Horesha und stärkte sein Vertrauen auf Gott und sprach zu ihm: Fürchte dich nicht. Sauls, meines Vaters, Hand wird dich nicht erreichen und du wirst König werden über Israel. Und ich werde der Zweite nach dir sein. Auch mein Vater weiß das sehr wohl. Und sie schlossen beide einen Bund miteinander vor dem Herrn. David blieb in Horesha, aber Jonathan zog wieder heim. Ja, was soll man jetzt dazu sagen? Im ersten Moment dachte ich, ist denn der Sohnemann von allen guten Geistern verlassen? Da hat er die Chance seines Lebens, den Lebensstandard seiner zukünftigen Familie auf ein ganz neues Niveau zu bringen. Und was macht er stattdessen? Er lässt seinem Freund den Vortritt. Und er hat so eine mögliche Aussicht, vielleicht den Stellvertreterposten zu bekommen. Wow. Alle, die ein bisschen was von Karriere verstehen, die werden hier nur den Kopf schütteln. Unmöglich, wie Jonathan sich verhält, oder? Und es ist ja nach menschlichen Gesichtspunkten tatsächlich so gewesen, dass Jonathan der leibliche Nachkomme des Königs war. Also er hätte die Erbfolge antreten können, ja, vielleicht sogar müssen. Und rein theoretisch hätte dies ja auch möglich werden können. Also wenn man sich das nur mal so vor Augen malt, der Jonathan hätte ja nur mal so ein leichtes, unachtsames Wort sagen können, so ach, aus Versehen. Und schon wäre der Saul mit seiner Speerspitze genau vor der Nase von David gestanden. Jonathan wusste ja, wo er ist. Und schon wäre die Erbfolge gesichert gewesen. Und David wäre bei dem Gott gewesen, dem er als so treuer Hirte bisher gedient hat. Also so direkt, Auge in Auge. Aber es kam erstens anders, als man zweitens denkt. Was hat bloß diesen Jonathan dazu bewegt, die Erbfolge zu ignorieren, sich diesen David zum Freund zu machen? Und das, obwohl er wusste, David würde ihm eines Tages den Thron streitig machen. Da gab es dieses Erlebnis mit dem Riesen Goliath. Ich glaube, das ist eine der bekanntesten Geschichten der Bibel. David und Goliath, dieser über 3 Meter große Hüne. Eines Tages wurde er von David im Namen seines Gottes niedergestreckt und an Ort und Stelle enthauptet. Natürlich hat König Saul sich nach diesem Mann erkundigt. Wer war das denn? Alle hatten Angst vor diesem Großen. Dann kam so ein Kleiner, haut ihn um und köpft ihn. Wer ist das? Und dann ist in der Bibel zu lesen, in 1. Samuel 18, als David aufgehört hatte, mit Saul zu reden. Interessant übrigens war für mich, David hat aufgehört, mit Saul zu reden, nicht Saul mit David. Aber das nur nebenbei. Da heißt, verband sich das Herz Jonathans mit dem Herzen Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb wie sein eigenes Herz. Wow, das ist schön. Leider haben manche moderne Theologen das so gedeutet, als hätte der Jonathan eine homosexuelle Neigung dem David gegenüber. Aber das halte ich für Nonsens. Absoluten Nonsens. Ich denke, das war eine echte Männerfreundschaft. So nach dem Motto, wahre Liebe gibt es nur unter echten Männern. Da lacht der Mann. David drückt es in dem Psalm übrigens so aus, bisschen andere Worte hat er dafür gebraucht. Psalm 133, Vers 1, hat er gesagt, siehe, wie fein und lieblich ist's, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Ach, wie ist das schön. Ich glaube, diese brüderliche Liebe, die hat bei David echte Spuren hinterlassen. Wenn man zum Beispiel in den Sprüchen Salomos liest, ich lese die regelmäßig, das ist ja super, die Sprüche Salomos bieten sich an, 31 Kapitel, du kannst das ganze Jahr durch jeden Tag eins lesen. Gut, wenn die Monate 30 haben, dann geht es halt nicht um die tüchtige Hausfrau im 31. Kapitel, aber okay, dann im nächsten Monat wieder. Aber ist eine gute Chance, da ist so viel Weisheit drin, ich mache das schon jahrelang, jeden Tag 1, 2, 3 bis 31 und wieder vorne, da ist so viel Weisheit drin, das ist ganz klasse. Und wenn man die liest, dann kann man irgendwie den Eindruck sich nicht erwehren, dass dieser König Salomo als Kind ganz oft von seinem Vater gehört hat, wie er über diese Freundschaft mit dem Jonathan erzählt hat. Und einen dieser Eindrücke kann man zum Beispiel in Sprüche 27 lesen, Vers 17. Eisen wird durch Eisen geschärft und ein Mann schärft das Angesicht seines Nächsten. Oder man könnte auch etwas anders sagen, ein richtiger Freund gibt dem Leben erst den nötigen Schliff. Oder auch Freundin. Also nicht, dass ihr meint, es wird hier eine Männerpredigt. Als mein Vater noch lebt, habe ich ihm öfter zugeschaut, wie er die Messer unseres Haushalts geschliffen hat. Weiß nicht, ob ihr da schon mal zugeschaut habt, wenn jemand ein Messer schleift. Der hat ganz viel Gefühl gehabt für eine Klinge. War echt eine tolle Sache. Erst hat er das Messer auf eine grobe Scheibe gelegt und so drüber gezogen. Da sind die Funken nur so geflogen. Aber er hat es nie zu fest gemacht, weil sonst wäre die Klinge verbrannt. Eine verbrannte Klinge kannst du wegwerfen. Taugt nichts. Und danach hat er sie auf dem Wasserstein geschliffen, damit sie auch richtig scharf wird. Und die war dann auch scharf. Und wie? Also, meine Angelika konnte damals bezüglich unserer Küchenmesser ein nettes und manchmal auch blutiges Lied davon singen. Wie scharf die waren, schon beim Angucken hast du dich geschnitten. Aber das ist Vergangenheit. Ich habe diese Fähigkeit des Schleifens nie erlangt. Leider. Nicht oft genug zugeguckt. Beim Abschleifen entstehen also Funken. Funken wie bei einem offenen Meinungsaustausch. Wer diesen meidet, ich glaube, der wird seine Möglichkeiten nie ausschöpfen können. Es muss auch mal funken. Das Gegenüber zu dem, was da Salomo gesagt hat, das finden wir auch in seinen Sprüchen in Kapitel 25, 19. Da heißt es, auf einen Treulosen hoffen, also einer, der kein Freund ist, zur Zeit der Not, das ist wie ein fauler Zahn oder ein gleitender Fuß. Schon mal Zahnschmerzen gehabt? Irgendwelche ganz bestimmt. Dennoch meiden manche den Zahnarzt wie der Pinguin das Thermalbad. Ich glaube, manche denken, oh, wenn ich da hingehe, da ist nachher schlimmer als zuvor. Und schon dieses spannende Geräusch, wenn da so ein bestimmter Apparat angeht, so, sagen manche, nein, da gehe ich nicht hin. Das macht Schmerzen. Oder schon mal einen verstauchten Knöchel gehabt. Also ich habe mir den Knöchel schon mal gebrochen. Dabei zieht dir der Schmerz so den Oberschenkel hoch, bis in den Gehirnregionen alle Glocken läuten. So ähnlich beschreibt die Bibel den Schmerz, wenn man einen Freund hat, dem man nicht vertrauen kann. Das beraubt dich jeglicher Freude. Das macht dich regelrecht wirkungslos in deinem Leben. William Glasser, das ist eine ganz wichtige Persönlichkeit in der modernen Psychologie, bekannt als Begründer der Behandlungstherapie, man nennt sie Reality Therapy. Und der hat in seinem gleichnamigen Buch was geschrieben, was uns herausfordert in Bezug auf das Thema. Er schreibt, wir müssen mit anderen Menschen zu tun haben, zumindest mit einem. Besser aber mit mehreren. Jeden Augenblick unseres Lebens brauchen wir mindestens einen Menschen, der für uns da ist und für den wir da sind. Ohne diesen lebensnotwendigen Menschen sind wir außerstande, unsere Grundbedürfnisse zu befriedigen. Eines ist in der Person des anderen wichtig. Er muss selbst mit der Realität verbunden sein und fähig, seine eigenen Bedürfnisse in dieser Welt zu befriedigen. Soweit dieser William Glasser. Also jetzt völlig egal, was man von moderner Psychologie hält, und ob man mit ihm in Einzelpunkten übereinstimmt oder nicht, ich stimme in mehr nicht mit ihm überein wie andersrum, aber okay, in dem Punkt hat er recht. hat er einfach recht. Grundsätzlich, wir brauchen jemand an unserer Seite, der auch einen Bezug zur Realität hat. Sowohl zur irdischen Realität als auch zur einzig wahren Realität. Jesus Christus ist für mich die einzig wahre Realität. Menschen brauchen jemanden, der sie liebt und der Bezug hat zur einzig wahren Realität. Jesus Christus. Dazu muss man nicht verheiratet sein. Übrigens, nur so nebenbei, ich spreche hier von Freundschaft. Ja, okay, soll das in der Ehe auch geben, hoffentlich. Ja. Aber ich glaube, echte Freundschaft geht auch ohne Ehe. Denke ich mal. Doch um wirklich Freundin oder Freund für jemanden im Leben zu sein, braucht es diesen Bezug zur Realität im Leben. Unter Christen verwendet man dazu diesen oft so antiquiert anmutenden Begriff der Bruderschaft. Keine geheime Bruderschaft, hoffentlich, aber dennoch eine geheimnisvolle Bruderschaft, die sich in sichtbarer und unsichtbarer Welt gleichzeitig abspielt. Also von Mensch zu Mensch und von Mensch zu Gott gleichzeitig. Dort bin ich als Mann dem anderen ein geistlicher Bruder und als Frau dem oder der anderen eine geistliche Schwester. Und die treffen sich regelmäßig in der Gemeinde, weil sie sich dort als Familie treffen, wie im Zuhause in der irdischen Familie auch. Also ich kann aus dem Neuen Testament, aus der ganzen Bibel eigentlich nichts anderes erkennen. Gemeinde ist Familie. Ja, Gemeinde ist Familie. So, und da dürft ihr euch jetzt ruhig mal ein bisschen umschauen. Nach euren Schwestern und Brüdern. Nach genau denen, die ja auch wie ihr an Jesus Christus glauben und mit ihm leben. Oh wei, oh wei. Der soll mein Bruder sein? Puh, muss das sein? Oh, gibt es in dieser Familie vielleicht verschiedene Sippen? Und der gehört zu anderen? Das wäre ganz cool. Und während ich das so sage, spüren wir vielleicht schon, wie in diesen Gedanken so die ersten Funken schon fliegen. Wie am Horizont die Möglichkeit auftaucht, dass sich die Klingen so kreuzen können, dass sie dabei schärfer werden. Nein, in der geistlichen Familie gibt es keine verschiedenen Sippen. Tut mir leid. Es gibt nur eine Gemeinde, zu der allerdings viele Kreaturen gehören, die eben anders sind als du selbst. Einfach anders. Nicht schlechter, weil du so toll bist. Sie sind anders. Einfach anders. Doch vielleicht zum Trost für den einen oder anderen. Wir werden nicht mit allen Gliedern in der Familie so engen Kontakt haben können wie in einer Kleinfamilie zu Hause. Da hat Gott uns schon was Spannendes mitgegeben, so als Menschen. Wir haben nämlich menschliche Begrenzungen in unserem Sozialverhalten. Und durch diese ist es gar nicht möglich, dass wir gleichzeitig mehr als 10 intensive Beziehungen haben können und pflegen können. Geht nicht. Man kann viele Namen kennen und wenn jemand ein gutes Namensgedächtnis hat, dann kann er hunderte von Namen kennen, wissen. Aber Beziehung wirklich intensiv geht nur mit 10. Gut, manche schaffen es auch mit 12, aber manche auch nur mit 7, gleicht sich dann richtig gut wieder aus. Und deshalb ist auch kein Problem, wenn man auch in einer kleineren Gemeinde nicht mit jedem ganz eng ist. Überhaupt kein Problem. Aber problematisch wird es, wenn wir mit niemandem eng bekannt sind. Einfach nur so durch die Gemeinde fliegen, mal kommen, mal nicht und gar nicht richtig da sind. Weil uns dann das Gegenüber fehlt, auf das wir uns verlassen können. Das geistliche Gegenüber fehlt. Salomo drückt es in den Sprüchen so aus, es gibt Allernächste, die bringen ins Verderben und es gibt Freunde, die hangen fester an als ein Bruder. Wisst ihr, ich finde es eher schlecht, dass es in vielen Beziehungen einfach nicht mehr funkt. Also ich meine jetzt nicht dieses, wo dann das Herzchen höher pumpt und die Hormone und so. Nicht dieses Funken, sondern das andere, wo die Klingen sich kreuzen. Bei unserem Miteinander schlagen oft keine Funken mehr, sondern es knallt oftmals gleich so heftig, dass alles so explodiert, dass hinterher alles kaputt ist. Habt ihr schon mal Tiere beobachtet, die aus unterschiedlichen Herden kommen und sich miteinander auseinandersetzen? Also ich schaue mir immer wieder mal solche kurzen Filmchen an oder auch mal eine Dokumentation über Tiere. Wenn die aus zwei verschiedenen Herden sind, da geht's ab. Die kratzen sich die Augen aus, die beißen sich die Ohren ab und was weiß ich was, hinterher ist nicht mehr viel übrig. Und wie sieht es bei Tieren aus, die aus der gleichen Herde kommen? Ich finde es ganz spannend. Ich habe da mal vor kurzem so einen Löwenrudel beobachtet. Da gibt es auch mal was auf die Mütze. Und zwar gewaltig, vor allem von Löwenmama, die so ein bisschen das Regiment hat. Da gibt es auch mal was auf die Mütze. Aber letzten Endes wissen sie, was sie einander haben. Wenn es zwischen uns als geistlichen Schwestern und Brüdern wieder funken soll und nicht gleich knallen, dann müssen wir uns bewusst sein, wo wir hingehören. Wir gehören zur gleichen Familie. Als Nachfolger Jesu gehören wir zur Familie Gottes, zur Gemeinde Jesu. Und da ist natürlich nicht immer alles eitel Sonnenschein. Ist doch klar. Geht gar nicht. Schließlich haben wir es auch in der Familie Gottes leider nur mit Menschen zu tun, ne? Und die können manchmal gar nicht unterschiedlicher sein. Ich glaube, dass es zwischen Jonathan und David auch nicht immer reibungslos verlaufen ist. Auch wenn in den biblischen Berichten nur die Szenen wiedergegeben sind, die so ein bisschen harmonisch anmuten, wo man immer denkt, wow, die zwei haben sich so toll verstanden, das war alles klasse und ganz toll. Wenn man so die Psalmen liest, auch das mache ich recht regelmäßig, da gibt es in einem Psalm so einen kleinen Satz, wo David spricht, dass er von einem Freund verlassen worden sei, mit dem er sein Brot geteilt hat. Da habe ich immer gedacht, könnte das mal so ein kleines Tief gewesen sein mit Jonathan? Durchaus möglich. Steht nicht dabei. Aber ich glaube, da ist nicht immer alles reibungslos verlaufen. Aber ich glaube, dass die beiden wussten, was sie aneinander haben. Sowohl der Jonathan als auch der David. Jonathan wusste genau, wie Gott sich das gedacht hatte mit dem Königtum. Und deshalb war für ihn klar, wenn, dann kann es nur den Stellvertreterposten geben. Denn König wird aus Gottes Sicht und nach Gottes Willen eben ein anderer. Auch wenn ich jetzt in der Erbfolge dran wäre. Und für David war klar, im Moment ist der andere der Königssohn und ich bin der kämpfende Hirte. Also müssen wir einfach zusammenhalten. Und dann kommt Jonathan zu David und ermutigt ihn. Er soll nicht aufgeben. Verlass dich auf Gott. Kein Neid, kein Misstrauen, keine Eifersucht auf den zukünftigen Posten. Beide wissen, wo sie hingestellt sind. Beide wissen, was Gott von ihnen möchte. Was sie einander haben. Wenn man so eine Geschichte liest, dann möchte man am liebsten dahin schmelzen. Als ich so in der Vorbereitung war, habe ich gedacht, boah, alles Friede, Freude, Eierkuchen, das ist Stoff für so eine richtige Filmschnulze. Auf Sofa sitzen, Päckchen Chips daneben und weg. Aber ich glaube, so war das gar nicht gedacht, als Gott sich entschieden hat, diese Geschichte von den beiden in seine Bibel aufzunehmen. Ich bin eher davon überzeugt, dass diese Geschichte deshalb in der Bibel steht, damit sie uns in unseren Beziehungen herausfordern soll. Mit Ach, wie ist das schön, habe ich die Predigt überschrieben. Und König David hat ja dafür diese Worte gefunden. Siehe, wie fein und lieblich ist's, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Nicht, weil in der Gemeinde Jesu alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern weil dort auch mal zwischendurch die Funken fliegen. Aber eben nur deshalb, weil die Menschen einander lieb haben. Und sich deshalb auch mal ein funkendes Wort sagen müssen, damit die Dinge wieder in Ordnung kommen. Wenn sie sich nämlich nicht lieb haben, dann knallt es bloß noch. Keiner ist daran interessiert, das zu reparieren, was eingestürzt ist, knallt nur noch. Ich träume von einer Gemeinde, bei der kein anderer Termin so erstrebenswert ist wie die Treffen unter der Woche, zum Beispiel in den Zellgruppen, Hauskreisen oder so, oder der regelmäßige Gottesdienst am Sonntag. Warum? Weil wir dort auf die Menschen treffen, die wir brauchen. Die wir brauchen und die uns brauchen, um im Alltag unsere Frau, unseren Mann stehen zu können. Weil wir dort auf die Menschen treffen, die uns lieb haben und die wir hoffentlich auch lieb haben und nur dies deine erkältete Seele so richtig erwärmen kann. Weil wir dort auf Menschen treffen, die Verständnis für uns haben und auch zuhören können. Und denen auch wir zuhören können, weil wir nicht auf alles, was wir hören, gleich einen richtig kompetenten Rat geben müssen. Manchmal ist Zuhören einfach das Richtige, einfach nur zuhören. Und weil wir dort auf Menschen treffen, die ehrlich sind und die offen mit ihren Schwächen und mit ihren Fehlern umgehen. Das kann uns sehr entlasten. Im Alltag müssen wir doch immer den Starken und den Fehlerlosen geben. Wer heutzutage Schwäche zeigt, wer zu viele Fehler hat, der ist doch raus aus dem Spiel, ganz schnell. In all diesen Dingen möchte ich lernen. Von Jonathan und von David. Damit ich diese Liebe zu den Menschen entwickeln kann, die zur Familie Gottes gehören. Diese Bruderliebe, die das widerspiegelt, was Gott uns an Liebe mitgegeben hat. Er hat uns so sehr geliebt, dass er für jeden Einzelnen von uns, überlegst dir, wenn du als einzig auf dieser Welt gewesen wärst und du hättest es nötig gehabt, dann hätte Gott für dich seinen Sohn dahin gegeben. So hat er es gemeint. Und deshalb kann er uns auch Folgendes mit auf den Weg geben. Und damit möchte ich schließen aus 1. Johannes 4, 20 bis 21. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, da steht im Griechischen ein Kollektivbegriff, also Frau, Mann. Man hat es nur in dieser männerdominierten Zeit eben eher männlich übertragen oder übersetzt, aber es ist ein Kollektivbegriff. Also man müsste sagen, wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, / seine Schwester, die ist ein Lügner, eine Lügnerin. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, seine Schwester nicht liebt, den er sieht, der kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder, seine Schwester liebe. Dazu kann ich nur sagen, ach, wie ist das schön. Amen.